Wir haben heute den 4. Advent. Das sind sozusagen die letzten Vorbereitungen auf Weihnachten. Was fehlt dir noch? Hast du alle Geschenke? Ist das Essen vorbereitet? Der Baum geschmückt? Ganz schön stressig, oder? Wenn man sich so überlegt, was wir noch alles erledigen müssen. Sollte das nicht eine besinnliche Zeit sein? Das heißt, eine Zeit, in der wir uns sammeln, in der wir uns besinnen, in der wir uns auf was konzentrieren? Ich denke, im Moment brauchen wir für vieles Zeit und für das, was am wenigsten übrig bleibt, ist dann, sich zu reflektieren oder zu sammeln. Denn wir haben nicht nur Stress bis zum 24., sondern dann fängt der Stress ja erst richtig an. Gell? Familienfeiern, Weihnachtsessen und. Je nachdem, wie man vernetzt ist und wie weit und wie nah die Verwandtschaft wohnt, kommt da auch noch einige Kilometer auf einen zu, die man zu fahren hat in den nächsten paar Wochen. Man ist gut beschäftigt. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass in dieser Zeit Frust und Streit aufkommen. In keiner anderen Zeit als in der Weihnachtszeit sind so viele Familienstreitigkeiten und Zwistigkeiten an der Tagesordnung. Und auch wir hier vor Ort sind nicht davor gefeit. Vielleicht sollten wir daher diese letzte Woche, diese 5 Tage, die vor uns liegen, mal anders angehen als die letzten Jahre. Klar, Vorbereitung muss sein, aber eben ganzheitlich, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Also worauf sollten wir uns denn besinnen? Wie können wir uns innerlich auf Weihnachten vorbereiten? Schon vor dem ersten Weihnachten war das nämlich nötig. Gott plante das Kommen seines Sohns und dass die Menschen ihn aufnehmen konnten, tatsächlich als eine besinnliche Zeit. Aber weniger mit guten alten Geschichten, Plätzchen und Glühwein als mit einer inneren Grundreinigung. Deshalb sandte er Johannes, den wir später als Johannes den Täufer kannten, zu den Israeliten. Er sollte die Menschen darauf vorbereiten, dass sie Jesus als Retter annehmen können. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch wir müssen uns vorbereiten, damit Jesus kommen kann und wir ihn wirklich so aufnehmen, wie er es verdient hat und wie es gedacht ist. Auch wir sollten innerlich mal den Staubsauger schwingen und reine machen in uns, damit wir am Weihnachtsabend wirklich bereit sind, das Kommen von Jesus feiern zu können. Aber wie geht das? Ich erkläre euch jetzt nicht, wie ein Staubsauger funktioniert, das wisst ihr. Aber innerlich ist das gar nicht so einfach. Um dem auf die Spur zu kommen, müssen wir uns den Dienst von Johannes dem Täufer mal genauer ansehen. Wir müssen verstehen, wer er war, was Gott ihm aufgetragen hatte und wozu er dann im Endeffekt die Menschen seiner Zeit aufgerufen hat. Und dann können wir das auf uns übertragen und sehen, was heißt das ganz praktisch für das Weihnachten in diesem Jahr, für die Vorbereitung auf dieses Weihnachten. Wir befinden uns einige Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Israel war besetzt von den Römern und das Volk Gottes hatte zuvor die Vernichtung des Nordreichs durch die Assyrer und die Vernichtung des Südreichs durch die Babylonier erlebt. Darüber hinaus schwieg Gott schon seit über 400 Jahren. Die letzten Propheten im Alten Testament haben Gottes Gericht angekündigt, aber auch die Hoffnung auf den Retter, auf den Messias. Das Gericht war gekommen, Aber auf die Rettung, da haben sie gewartet. Und zwar schon einige Zeit. Und genau in diese Situation hinein wird Johannes geboren. Wer war Johannes der Täufer? Zunächst einmal der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Die beiden waren gottesfürchtige Juden und schon sehr alt. Sie konnten bisher keine Kinder bekommen und aufgrund ihres Alters war es jetzt auch nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass sich das ändert. Das erinnert uns nicht ohne Grund an Abraham und Sarah im Alten Testament. Auch sie konnten keine Kinder bekommen und in ihrem Fall schenkte ihnen Gott dann den Isaak und aus Isaak wurde das Volk Gottes und alles, was danach passiert ist. Auch bei Zacharias und Elisabeth sollte jetzt das Unglaubliche passieren. Der Engel Gabriel begegnet Zacharias bei seiner Arbeit im Tempel und kündigte ihm Folgendes an. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Wow. Gott beschenkt Elisabeth und Zacharias wirklich mit diesem Wunder eines Kindes, was eigentlich aus menschlicher, aus natürlicher Sicht nicht mehr möglich ist. Und er stellt ihnen sogar in Aussicht, dass ihr Sohn eine große, wichtige Aufgabe bekommen wird. Johannes war also definitiv ein Wunschkind. Und zwar aus mehrerer Hinsicht. Einmal aus Sicht seiner Eltern, die sich ihn ja schon so lange gewünscht haben. Aber dann auch aus Sicht des Volkes, denn sein Auftrag hing mit dem Kommen des Messias, des Retters, zusammen. Johannes würde also wirklich was sehr Besonderes sein. Aber nicht aufgrund seines Aussehens oder seiner Fähigkeiten, sondern aufgrund seines Auftrags. Johannes war besonders, weil Gott ihn gebrauchen wollte. Und davon lesen wir sogar schon in der Ankündigung an seinen Vater Zacharias. Was war die Aufgabe von Johannes dem Täufer? Direkt im Anschluss an die Verse, die wir gerade gelesen haben, heißt es, er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, dem Herrn zu empfangen. Wir lesen hier einmal davon, dass Johannes ein Prophet Gottes sein wird. Dass er schon vor der Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt sein würde und dass er das Volk zurück zu Gott führen würde. Er sollte sie vorbereiten, den Retter annehmen zu können. Oder anders ausgedrückt, er sollte sie auf das Kommen von Jesus vorbereiten. Und wir lesen hier von zwei Schwerpunkten. Der erste ist, er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit ihren Kindern versöhnen. Und das zweite ist, die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. Also zum einen geht es um die Wiederherstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen und zum anderen geht es um die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer. Wie überall in der Bibel geht es um diese zwei Schwerpunkte. Einmal die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Nächsten. Aber bei Johannes kommen diese zwei nicht zum Ziel. Denn er ruft nur zur Umkehr, zur Buße auf. Er macht deutlich, dass der Wille Gottes nicht mit dem Leben seiner Zuhörer zusammengepasst hat. Die schlussendliche Versöhnung konnte erst der bringen, der nach ihm kommt. Und auf den sollte Johannes sie ja vorbereiten. Aber wie setzte Johannes jetzt diesen Auftrag um? Wir haben ja bisher nur die Prophezeiung an seinen Vater uns angeguckt. Was forderte Johannes als Vorbereitung auf das Kommen von Jesus? Dazu schauen wir jetzt in seinen tatsächlichen Dienst rein und springen einige Jahrzehnte nach vorne. Und da heißt es in Lukas 3, da machte sich Johannes auf den Weg und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf: Kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Jemand ruft in der Wüste: Macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Johannes fordert seine Zuhörer auf, zu dem zurückzukehren, was Gott sich mal für sie gedacht hat. Sie sollten ihr Leben ändern und als öffentliches Zeichen dessen sich von ihm im Jordan taufen lassen. Genauso wie damals, als die Israeliten das erste Mal ins gelobte Land einzogen durch den Jordan, ist jetzt diese Taufe auch das Zeichen für einen Neuanfang mit Gott in seinem Land. Der erste Schritt zur Vorbereitung auf Jesus war also das Erkennen der eigenen Schuld und darauf folgend Buße und Umkehr. Aber eben nicht in der Form eines gesprochenen Gebets oder dass man sagt, ich will das, sondern Johannes fordert in den Versen 7 weiter. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber er hielt ihnen entgegen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könntet euch damit herausreden: Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Harter Tobak, oder? Also anstelle, dass der sagt: Oh, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, zieht er seinen Zuhörern und den Gottesdienstbesuchern richtig einen rüber. Und wenn wir uns die Bibel angucken, dann tut er das zu Recht. Denn in der Bibel ist immer wieder die Aufforderung da, dass wir wirklich und echt umkehren sollen zu Gott. Dass es nicht darum geht, was wir sagen oder dass wir an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen oder dass wir irgendwelche Rituale durchführen, sondern dass wir wirklich und ehrlich umkehren. Es geht bei Gott immer um die Beziehung. Einmal um die Beziehung zu Gott, aber dann auch zu unserer Umgebung, zu unseren Nächsten. Johannes macht deutlich, dass die Vorbereitung auf Jesus nicht mit ein paar Worten getan ist. Es geht nicht um den äußeren Schein, dass wir fromm oder gut wirken, sondern es geht darum, was in einem Menschen ist. Natürlich kann das keiner von außen sehen, aber er macht deutlich, dass ehrliche Umkehr immer Auswirkungen hat. Und die kann man sehen. Interessanterweise haben die klaren Worte von Johannes aber nicht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben: Hier gehe ich nie wieder hin, es gefällt mir überhaupt nicht. Hier kriege ich ja die Füße gepumpt. Ganz im Gegenteil. Die Zuhörer reagierten folgendermaßen. Da wollten die Leute wissen: Was sollen wir denn tun? Johannes antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit dem Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten: Lehrer, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an: Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Johannes antwortet hier unterschiedlichen Gruppen. Und jeder Gruppe gibt er eine eigene Aufgabe in ihrem jeweiligen Bereich. Aber alle Aufgaben beinhalten dasselbe Prinzip, nämlich Nächstenliebe und damit verbunden Gerechtigkeit. Diejenigen, die zu Gott und seinem Willen wirklich umkehren wollen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie tatsächlich versuchen, das zu tun, was Gott will. Das bedeutet, seinen Egoismus hinten anzustellen. Nicht nur das eigene Wohlergehen im Blick zu haben, sondern auch den Nächsten zu sehen. Es bedeutet, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, und nicht immer mehr haben zu wollen auf Kosten anderer. Man könnte sagen, Johannes forderte von seinen Zuhörern die Umkehr zu Gott und im Verhalten auch die Umkehr zu seinen Werten. Und die bedeuten schon immer auch soziale Gerechtigkeit. Aber eben nicht nur. Denn es ist nur die Vorbereitung auf den Retter, auf die Rettung und nicht die Rettung selbst. Anschließend heißt es nämlich: Die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen würde. Und alle fragten sich, ob nicht Johannes der Christus der ersehnte Retter sei. Doch Johannes erklärte öffentlich: Ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon die Schaufel in seiner Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie verlöscht. Johannes weist hier auf Jesus als den entscheidenden Faktor hin. Jesus ist derjenige, an dem sich alles entscheidet. Nicht unser soziales Engagement. Nicht die Spenden, die wir an vor Weihnachten an irgendjemanden weitergeben. Der Vergleich vom Weizen macht deutlich: Jesus ist es, an dem sich die Geister scheiden. Er ist der Grund, ob wir mit und bei Gott sind oder ohne ihn. Er ist der Weg zu Gott, die Chance auf einen Neuanfang. Und nur er kann uns auch befähigen, den Werten Gottes entsprechend zu leben und so zu sein, wie er sich's gedacht hat. Nur sein Geist gibt uns die Kraft, Gott zu lieben, uns selbst und unsere Nächsten so zu behandeln, wie er sich das vorgestellt hat. Das Annehmen von Jesus und der Glaube an sein Wort rettet aus der Sündhaftigkeit, nicht unsere eigene Umkehr. Aber sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus so annehmen können, wie er angenommen werden sollte, nämlich als Retter. Was heißt das jetzt für uns und unsere Vorbereitung auf Weihnachten? Der Lebenssinn von uns Menschen ist laut der Bibel eine gute Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung zu mir und zu meinem Umfeld. Der Maßstab hierfür ist aber nicht, was ich gut finde, sondern was Gott gut findet. Und wenn wir ehrlich sind, erfüllen wir diesen Lebenssinn nicht mal ansatzweise. Aus den unterschiedlichsten Gründen geben wir weder Gott den Platz, der ihm zusteht, noch gehen wir mit uns oder anderen so um, wie er sich das gedacht hat. Unsere Welt und auch unser eigenes Leben ist geprägt von Egoismus, mehr haben wollen, einem zu hohen oder zu niedrigen Selbstwert. Und all das trennt uns von Gott. Und es führt dazu, dass er uns in seiner Gerechtigkeit verurteilen muss. Da er uns aber unendlich liebt und uns das ersparen möchte, hat er seinen Sohn gesandt, um eine Möglichkeit zu schaffen, damit wir gerettet werden können. Aber damit wir das annehmen können, brauchen wir die richtige Einstellung und damit Vorbereitung. Und genau das war der Auftrag oder die Aufgabe an Johannes den Täufer. Und das beinhaltet zunächst mal die Reflexion im Licht Gottes und darauf folgend die Umkehr wieder zu seinem Willen. Dabei ging es nicht um ein Ritual, es ging nicht um die Taufe, es ging nicht darum, im Wasser unterzutauchen. Das gehörte dazu. Sondern es ging um die innere Veränderung eines Menschen. Um echte Umkehr, die sich im Alltag zeigt, die dazu führt, dass der eigene Egoismus abnimmt und dass wir zu mehr Gerechtigkeit in unserem Umfeld beitragen. Das Bewusstsein der eigenen Fehler und Sündhaftigkeit befähigt uns also, die Vergebung von Jesus anzunehmen. Und der Wille, seinen Werten entsprechend zu leben, macht es nötig, dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen. So viel zum Allgemeinen. Aber was heißt das jetzt für unser Weihnachten 2021? Was heißt das für deine und meine Woche, die vor uns liegt? Wie können wir uns von Johannes auf Weihnachten vorbereiten lassen? Erstens, reflektier dich und dein Leben im Licht Gottes. Nimm dir in den nächsten 5 Tagen Zeit und überleg mal, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Was war gut? Was war schlecht? Wie sah und sieht deine Beziehung zu Gott aus? Bist du mit Gott, dir selbst und deinem Umfeld so umgegangen, wie er sich das vorgestellt hat? Haben diese Gedanken überhaupt eine Rolle für dich gespielt? Wo bist du im Hinblick hierauf gescheitert? Wann und warum waren dir andere Dinge wichtiger als Gott und was er gut findet? Wo bist du mit dir selbst lieblos umgegangen? Wann hast du andere aus Eigennutz und Gier falsch behandelt? Wo gibt es noch ungeklärte Beziehungen in deinem näheren Umfeld? Ich weiß, das ist nicht einfach, so ehrlich mit sich selbst zu sein. Aber es ist unheimlich wichtig. Wir müssen uns unseren Fehlern und unseren Schattenseiten stellen. Nicht, damit wir uns jetzt mal vor Weihnachten so richtig schlecht fühlen, sondern damit wir wirklich verstehen können, was so besonders an Jesu Kommen für uns ganz persönlich ist. Er schenkt den Neuanfang in all dem, was wir zerbrochen haben. Wir müssen so ehrlich vor uns sein, damit wir Jesus wirklich als Retter annehmen können, dass wir das verstehen, und zwar jeden Tag aufs Neue. Auch wenn wir einmal mit Jesus angefangen haben, wissen wir, wenn wir ehrlich sind, dass wir danach nicht perfekt leben. Dass wir danach nach wie vor nicht so sind, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder seine Vergebung. Damit das möglich wird, dass wir wirklich diese Vergebung annehmen können, reicht es aber nicht aus, dass wir reflektieren. Es reicht nicht, dass uns bewusst ist, was schiefgelaufen ist. Wir brauchen dazu auch den nächsten Schritt, nämlich kehr um und bitte Jesus um Vergebung, wo es nötig ist. Buße bedeutet erstmal, dass ich einsehe, was ich falsch gemacht habe und dass ich in Zukunft versuche, es anders oder besser zu machen. Dass ich umkehre. Und zwar aktiv. Es geht nicht darum, dass wir in Selbstmitleid verfallen oder in Verzweiflung, weil wir ja so schlecht sind. Gott ist ein Gott der Hoffnung und des Lebens. Mit ihm geht es immer weiter. Es gibt immer eine nächste Chance. Aber das fordert uns zu aktivem Handeln raus. Also wenn du bei der Reflexion merkst, hier ist was schiefgelaufen, wie willst du es besser machen? Bei wem solltest du um Vergebung bitten, weil du ihn oder sie verletzt hast? In welchem Bereich möchtest du dich von Gott verändern lassen, weil du gemerkt hast, weil dir bewusst ist, dass so, wie du damit umgegangen bist, nicht richtig ist? Lass dir zeigen, wo du daneben gelegen hast, bring's mit Gott in Ordnung und leb aus seiner Vergebung verändert deinen Alltag. Und das betrifft aber nicht nur uns, sondern auch andere. Und deswegen ist das Dritte, liebe deinen Nächsten. Wir haben bei Johannes gelernt, dass echte Umkehr zu Gott Auswirkungen auf unseren Umgang mit unseren Nächsten hat. Wenn wir uns neu seinem Willen hingeben, dann wollen wir seine Werte leben. Und die nehmen die Menschen in unserem Umfeld, in unserer Umgebung in den Blick. Also lass dir von Gott zeigen, wem du heute etwas Gutes tun kannst. Sei offen, anderen liebevoll zu begegnen, vielleicht gerade, wenn Stress vordergründig ist. Freu dich darüber, dass Jesus dein persönlicher Retter ist und gib das an andere weiter. Jesus will uns befreien und uns befähigen, um seine Liebe allen Menschen zu bringen. Bist du dafür bereit? Ich fasse zusammen. Johannes bereitete seine Zuhörer auf das Kommen von Jesus hin, indem er sie zur Umkehr aufrief und auf Jesus als Retter hinwies. Und wenn wir uns heute auf Weihnachten vorbereiten wollen, dann sollten wir uns ebenfalls Zeit für die innere Vorbereitung nehmen. Daher lasst uns die nächsten 5 Tage nutzen. Und erstens reflektier dich, zweitens kehr um und liebe deinen Nächsten. Ich bete zum Abschluss. Hey Jesus Christus, ich danke dir einfach, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Dass du einen Weg geschaffen hast, der wieder ja, die Möglichkeit schafft, dass wir in Beziehung zu dir, zu Gott stehen dürfen. Und wir haben gelernt, dass Vorbereitung notwendig ist, dass wir das wirklich verstehen und annehmen können. Ich bitte dich, dass wir von Johannes und seinem Dienst wirklich lernen, uns von dir vorbereiten zu lassen, innerlich reine zu machen und wirklich bereit zu sein, frohe Weihnachten zu erleben, weil wir uns von dir haben ja frei machen, reinigen lassen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen ja jetzt die Gedanken gibst, die für ihn oder sie dran sind und dass wir die nächste Woche nicht nur gestresst erleben und uns äußerlich vorbereiten, sondern dass wir uns auch ganz bewusst die Zeit nehmen, uns innerlich auf dich und dein Kommen vorzubereiten. Amen.